SRF 3.
Die Folge einer Grundsatzdiskussion. Wie deckelt der Bundesrat Megaboni in bundesnahen Unternehmen? Eine Frauenquote und weiterer Zündstoff. Ist das Fuder bei der Aktienrechtsrevision überladen? Der zweite Anlauf für ein Ende des Guerillakriegs. Warum ist auch der neue Friedensvertrag in Kolumbien unpopulär? Bis morgen Abend ist es im Norden mit Föhn teils sonnig und bis 18 Grad mild, im Süden immer wieder Regen bei 10 Grad. Das ist Info 3 mit Isabel Meissen. Ein satter Bonus, der den Fixlohn bei weitem übersteigt, das will der Bundesrat nicht mehr sehen. Für bundesnahe Betriebe wie zum Beispiel Post, SBB oder RUAG will er den variablen Lohnanteil beschränken. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Die zuständigen Departemente, zum Beispiel Verteidigungs- oder Verkehrsdepartement, sollen künftig jährlich im Voraus einen Lohndeckel für die Chefetage von bundesnahen oder bundeseigenen Betrieben festlegen. Konkret also etwa für Verwaltungsräte oder Geschäftsleitungsmitglieder von Post, RUAG oder SBB. Zusätzlich möchte der Bundesrat eine Obergrenze für variable Lohnanteile, also Boni, festlegen. Boni der Geschäftsleitung sollen noch höchstens die Hälfte des Fixlohns ausmachen. Und schließlich sollen auch Nebenleistungen an Geschäftsleitungsmitglieder gedeckelt werden, also etwa Spesenpauschalen oder Generalabonnemente. Sie sollen höchstens 10% des Fixlohns ausmachen. Konkret zu spüren bekäme das, gemessen an Zahlen von 2015, insbesondere der Chef des bundeseigenen Rüstungsunternehmens RUAG. Sein variabler Lohnanteil, also der Bonus, war letztes Jahr noch höher als sein Fixlohn. Der RUAG-Chef müsste nach neuer Regelung eine Lohneinbuße von rund 270'000 Franken hinnehmen, gerechnet mit Zahlen aus dem Kaderlohnreporting des Bundes von 2015. Auch die Entschädigung des SBB-Chefs war zuletzt nicht kompatibel mit den neuen Vorschriften. Zum Aufreger geworden waren die Löhne in den Chefetagen bundesnaher Betriebe, zuletzt insbesondere vor der Abstimmung über die Service Public-Initiative, die im Juni abgelehnt wurde. Die Initiative verlangte, dass Löhne in den bundesnahen Unternehmen nicht höher sind als in der Bundesverwaltung. Aus Sicht des Mitinitianten Peter Salvisberg ist der Vorschlag des Bundesrats nur eine halbherzige Sache. Die Fixlöhne seien damit nach wie vor nicht festgelegt.
Es ist eher ein Papiertiger, um die Leute ein bisschen zu beruhigen. Aber wirklich ans Essentielle, ans Lebige geht es nur, wenn die Fixlöhne endlich runterkommen. Und das wird durch diese Regelung nicht bestimmt. Das bleibt den Generalversammlungen überlassen. Wobei der Bund hat in diesen Generalversammlungen die Mehrheit. Da könnte dann der Bundesrat tatsächlich bestimmen und sagen, die Fixlöhne müssen runter. Aber ich sehe keinen politischen Willen, das umzusetzen.
Die betroffenen Unternehmen SBB und RUAG selbst äußern sich heute nur kurz. Man wolle die neuen Vorgaben des Bundesrats nun analysieren, heißt es. Die neuen Regeln sollen 2018 in Kraft treten. Betroffen sind in erster Linie neben Post, SBB und RUAG, Skyguide, die Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft CIFEM und die Tierverkehrsdatenbank Identitas.
Vielen Dank, Gaudenz Wacker. Und um einen Bundesratsentscheid geht es jetzt auch im Nachrichtenüberblick. Die Landesregierung will Geld in den öffentlichen Verkehr investieren, Daniel Hofer.
So sollen von 2018 bis 2021 insgesamt fast 4 Milliarden Franken in regionale Buslinien, S-Bahnen und weitere regionale ÖV-Angebote fließen. Im Kanton Zürich, im Aargau, im Waadtland und in der Ostschweiz soll das S-Bahn-Angebot ausgebaut werden. Zudem wird im Tessin die Linie Mendrisio-Varese in Betrieb genommen. Mit einem Teil des Geldes sollen auch Züge modernisiert werden. Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Nikki Haley als neue UNO-Botschafterin nominiert. Haley ist derzeit Gouverneurin des Bundesstaates South Carolina. Wer UNO-Botschafterin oder Botschafter ist, gilt in den USA als Regierungsmitglied. Wird die 44-jährige Haley vom Senat bestätigt, wäre die Tochter indischer Einwanderer sowohl die erste Frau als auch die erste Nicht-Weiße in Trumps Regierungsmannschaft. In der Türkei wird eine umstrittene Reform des Sexualstrafrechts definitiv nicht eingeführt. Die Justizkommission hat den Gesetzesentwurf zurückgezogen, wie zwei türkische Nachrichtenagenturen melden. Der Entwurf der islamisch-konservativen AKP hatte wütende Proteste ausgelöst. Hunderttausende unterschrieben eine Online-Petition. Die Opposition und Kinderschutzorganisation kritisierten, das neue Gesetz legitimiere den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. In gewissen Fällen hätte Straffreiheit für Sexualstraftäter vorgesehen, so etwa wenn der Täter sein minderjähriges Opfer nach dem sexuellen Missbrauch geheiratet hätte. Das EU-Parlament hat strengere Höchstmengen für Schadstoffe in der Luft beschlossen. Bis zum Jahr 2030 soll der Ausstoß von Feinstaub um 49% reduziert werden im Vergleich zum Stand von 2005. Stickoxide, die von Dieselautos ausgestoßen werden, sollen um 63% sinken. 5 Monate nach der Ermordung der britischen Parlamentarierin und Brexit-Gegnerin Jo Cox hat das Londoner Strafgericht den Täter zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 53-Jährige hatte Cox im Juni umgebracht, auf offener Straße eine Woche vor der Brexit-Abstimmung. Dabei rief er «Britain first», Großbritannien zuerst. Nach der Tat wurde der Brexit-Abstimmungskampf vorübergehend unterbrochen. In Frankreich gibt es kein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident François Hollande wegen Geheimnisverrats. Das Präsidium der Nationalversammlung hat einen Antrag der konservativen Opposition abgelehnt. Die konservativen Abgeordneten hatten dem Sozialisten Hollande vorgeworfen, er habe in Gesprächen mit Journalisten Geheimnisse zur nationalen Verteidigung offengelegt. Die Journalisten zitierten Hollande in ihrem Buch unter anderem mit der Aussage, er habe gezielte Tötungen von Dschihadisten im Ausland genehmigt. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.769 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu 1.0721 Franken gehandelt. Der Dollar zu 1.0171 Franken.
Info 3 Abend.
Nach dem Ja zur Abzockerinitiative stand fest, das Aktienrecht muss überarbeitet werden. Der Bundesrat legt nun einen Vorschlag auf den Tisch und er richtet dabei großzügig an. Neben einem Deckel für Abgangsentschädigungen packt er auch gleich noch die Frauenquote mit hinein. Philipp Burkhardt.
Es ist ein Wälzer, ein Brocken. Fürs Parlament eine echte Herausforderung. Oder wie es Justizministerin Simonetta Sommaruga formuliert.
Meine Damen und Herren, das Aktienrecht, das der Bundesrat heute verabschiedet hat, ist ein grosses Werk.
Wenn sie alle Inhalte erläutern würde, dann säße sie um Mitternacht noch da, scherzt die Bundesrätin. Rund 350 Seiten umfassen Gesetzentwurf und Botschaft mit Erläuterungen. Nichts weniger als das Aktienrecht des 21. Jahrhunderts, möchte Sommaruga dem Parlament unterbreiten.
Das heutige Aktienrecht ist ein Vierteljahrhundert alt. Wir bewegen uns hier in einem sehr dynamischen Umfeld und es war dringend nötig, dass wir jetzt ein Aktienrecht in der Schweiz haben, das auch dem 21. Jahrhundert entspricht. Eine Modernisierung, eine zeitgemäße Vorlage.
Vor allem aber eine Vorlage mit enorm vielen Stoßrichtungen. Da sind die Instrumente für Aktionäre, die übermäßige Vergütungen und Boni beschränken helfen, wie es die Abzockerinitiative verlangt hat. Da sind neue Bestimmungen für Kleinstunternehmen, damit diese leichter eine Aktiengesellschaft gründen können. Anpassungen ans digitale Zeitalter, die es zum Beispiel ermöglichen, Generalversammlungen nur noch virtuell stattfinden zu lassen und. Viele neue Regelungen also, viel zu viele, kritisiert die Wirtschaft. Allgemein gilt, je breiter eine Vorlage, umso breiter im Parlament dann auch der Widerstand dagegen und umso größer die Gefahr, dass sie im Parlament einen Totalabsturz erleidet. Dem hält Justizministerin Sommaruga entgegen, der Bundesrat habe die ursprüngliche Vorlage bereits ziemlich abgespeckt.
Dort, wo großer Widerstand war, wo man auch Verbesserungen machen konnte, administrative Entlastungen.
Doch den Teil der Vorlage, der in der Vernehmlassung am heftigsten kritisiert und großmehrheitlich abgelehnt worden ist, den hat der Bundesrat drin gelassen, nämlich Frauenquoten für Aktiengesellschaften. Mindestens 30% Frauen innerhalb von 5 Jahren im Verwaltungsrat und mindestens 20% in der Geschäftsleitung innerhalb von 10 Jahren sollen die größten börsenkotierten Gesellschaften aufweisen müssen. Dafür sei es auch höchste Zeit, findet Sommaruga.
Es braucht jetzt im Gesetz eine Vorgabe mit langen Übergangsfristen. Es ist eigentlich eine sehr moderate Vorgabe. Und es ist auch ein Verfassungsauftrag, dass beide Geschlechter in Verwaltungsräten und in Geschäftsleitungen vertreten sind.
Gar nicht moderat finden die Frauenquoten hingegen alle bürgerlichen Parteien. Und die haben im National- und Ständerat die Mehrheit. Zumindest dieser Teil des Aktienrechts des 21. Jahrhunderts dürfte die parlamentarische Beratung also kaum heil überstehen.
Info 3 Abend.
Ein Friedensvertrag für Kolumbien, zweiter Versuch. Morgen wird eine zweite Fassung des Friedensabkommens unterschrieben. Diese soll den jahrzehntelangen und opferreichen Konflikt mit den FARC-Rebellen beenden. Eine erste Vertragsversion hatte die Bevölkerung an der Urne überraschend abgelehnt. Ich habe unseren Südamerika-Korrespondenten Ulrich Achermann gefragt, wie weit ist man den Kritikern denn jetzt entgegengekommen?
Auf den ersten Blick hat man den Eindruck, dass man den Kritikern eigentlich ziemlich weit entgegengekommen ist. Es gab zunächst 400 Änderungswünsche von Seiten der Kritiker dieses Friedensabkommens. 50 davon sind jetzt in dieses neue Friedensabkommen eingeflossen. Aber wenn man inhaltlich schaut, dann ist der Wandel eigentlich gar nicht so groß. Also für die FARC-Kommandanten gibt es weiterhin keine Gefängnisstrafen. Sie können alternative Formen des Freiheitsentzugs durchleben.
Das war einer der wichtigsten Kritikpunkte und entsprechend die schärfsten Kritiker rund um Ex-Präsident Uribe wollen auch diese zweite Fassung des Friedensabkommens ablehnen. Warum?
Ihnen geht dieses Friedensabkommen immer noch viel zu weit. Also Sie meinen damit, dass die Regierung der FARC-Guerilla viel zu weit entgegenkommt, dass die Guerilleros zu gut fahren mit diesem Abkommen. Deswegen sind Sie dagegen. Uribe hat allerdings als Führer der rechtskonservativen Opposition natürlich auch wahltaktische Überlegungen. 2018 sind Präsidentenwahlen. Das Abkommen ist in der kolumbianischen Gesellschaft sowieso nicht wirklich populär und er hofft, dass er dann Kapital daraus schlagen kann.
Jetzt soll dieser zweite Vertrag nur dem Parlament vorgelegt werden. Das wird dem Präsidenten voraussichtlich die Stange halten. Das Volk hat nichts mehr zu sagen. Ist das legitim oder wird der Volkswille einfach umgangen?
Gut, Präsident Santos argumentiert, das Parlament sei schließlich die Volksvertretung schlechthin und damit hinreichend legitimiert, dieses Abkommen in Kraft zu setzen. Natürlich hat die Regierung im Parlament in beiden Kammern auch die Mehrheit und ist sicher, dass das dann durchgeht. Es gibt einen zweiten Faktor, der eine Rolle spielt und zwar immer eine größere Rolle. Letzte Woche ist es zu Kämpfen gekommen, erstmals zwischen Guerilleros und dem Militär, also Guerilleros, die demobilisiert sind im Augenblick, aber eben noch nicht entwaffnet. Und das zeigt, dass der Waffenstillstand so langsam brüchig wird, solange es kein gültiges Abkommen gibt. Und das ist sicher auch ein Faktor, weswegen Präsident Santos jetzt aufs Gaspedal drückt.
Damit der Blick in die Zukunft. Wie soll das denn gehen mit der Umsetzung dieses Friedensabkommens unter diesen schwierigen Voraussetzungen?
Das muss sich natürlich erst mal zeigen. Auf jeden Fall stehen Kräfte der UNO, Einsatzkräfte der UNO bereit, die diese Entwaffnung vor allem der Guerilleros dann überwachen müssen. Auch die Zonen, in denen die entwaffneten Guerilleros dann sich aufhalten werden, stehen unter internationaler Kontrolle. Wie das Ganze politisch dann abgeht, auch das muss sich erst mal zeigen. Ein doch beträchtlicher Teil der kolumbianischen Gesellschaft, eben angeführt von der rechtskonservativen Opposition, steht diesem Abkommen sehr, sehr kritisch gegenüber.
Vielen Dank nach Santiago zu Ulrich Achermann. Das war Info 3, up to date in einer Viertelstunde. Im Studio heute mit einer 100%igen Frauenquote Andrea Abbühl und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.